Abschnitt 18.5 Prävention und Intervention. Definition: Während die Prävention das Ziel hat, psychischen Störungen bei Kindern vorzubeugen und das Auftreten von Störungen zu verhindern, setzt die Intervention dann an, wenn bereits Auffälligkeiten bestehen. Definition Ende. Präventionsansätze. Prävention kann universell mit allen Kindern, zum Beispiel schulbasierte Programme, oder nur mit ausgewählten Risikogruppen durchgeführt werden, zum Beispiel Erziehungsprogramme für Eltern aus sozial schwachen Bevölkerungsgruppen. Präventive Programme können sich direkt an die Kinder, an deren Eltern oder auch an andere relevante Personen wie Erzieher und Lehrer richten. Siehe dazu Heinrichs, Döpfner und Petermann, 2008. Inhaltlich können sich Präventionsprogramme gezielt auf bestimmte Probleme oder Auffälligkeiten beziehen, zum Beispiel Prävention von Angststörungen, Stresspräventionstraining, oder allgemeine Kompetenzen vermitteln, die im Hinblick auf diverse Verhaltens- und Störungsbereiche relevant sind, zum Beispiel Steigerung der Lebenskompetenzen, Förderung der Erziehungskompetenzen von Eltern. In Tabelle 18.1 des gedruckten Buches sind beispielhaft einige Präventionsprogramme für das Kindes- und Jugendalter aufgeführt. Eine ausführliche Auflistung und Beschreibung diverser Präventions-, Förder- und Interventionsprogramme findet sich außerdem bei Lohaus und Domsch, 2009. Grundsätzlich zeichnen sich gute Präventionsprogramme dadurch aus, dass sie einer wissenschaftlichen Evaluation standhalten und dass positive Effekte hinsichtlich der Entwicklung und Vorbeugung kindlichen Problemverhaltens nachgewiesen werden können. Häufig ist es allerdings schwierig, die Wirksamkeit präventiver Programme nachzuweisen, da vor der Durchführung in der Regel noch gar kein Problemverhalten vorlag, das es zu mildern gilt. Demnach ist es schwierig, Kriterien festzulegen, anhand derer eine Programmwirksamkeit aufgezeigt werden kann. Bei vielen Programmen lassen sich jedoch Effekte hinsichtlich eines Wissenszuwachses und einer Optimierung entwicklungsförderlicher Verhaltensweisen finden, wodurch eine positive Wirkungsweise des Präventionsprogramms erkennbar ist. Interventionsansätze. Wenn Kinder bereits behandlungsbedürftige Auffälligkeiten zeigen, sind je nach Störungsbild und Schweregrad der Symptome spezifische therapeutische Maßnahmen indiziert. Häufig kommt eine Kombination unterschiedlicher Behandlungsstrategien zum Einsatz. Grundsätzlich lassen sich rein psychotherapeutische von medikamentösen Therapiemethoden abgrenzen. Psychotherapeutische Maßnahmen können sehr verschieden sein, da sich viele Therapieformen unterscheiden lassen. Psychotherapeutische Verfahren. Zum einen kommen tiefenpsychologische bzw. psychoanalytische Therapiemethoden zum Einsatz. Diese Form der Therapie geht auf die Psychoanalyse Sigmund Freuds zurück und betont, dass unbewusste psychische Vorgänge einen großen Einfluss auf das Verhalten und Erleben ausüben. Diese Therapieform hat bei der Behandlung der meisten kindlichen Störungsbilder einen eher geringen Stellenwert und wird selten in der klassischen Form, sondern eher in kindgerechten Varianten, zum Beispiel Spieltherapie, angewandt. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden bilden eine andere Therapieform, die aus einer Vielzahl therapeutischer Techniken besteht. Sie legen ihren Schwerpunkt auf das nach außen beobachtbare Verhalten und dessen Veränderung. Dabei bedient man sich lerntheoretischer Paradigmen wie dem operanten und klassischen Konditionieren, dem sozialen Lernen und der kognitiven Psychologie. Therapeuten, die nach dem Konzept der kognitiven Verhaltenstherapie arbeiten, setzen bei Kindern unter anderem Konfrontationsverfahren, zum Beispiel bei Ängsten, operante Methoden bzw. Verstärkung, zum Beispiel Arbeiten mit Tokensystemen, oder auch kognitive Verfahren, zum Beispiel Selbstinstruktion, ein. Neben den eher kindzentrierten Maßnahmen konzentrieren sich familienzentrierte Ansätze auf das System Familie als Ganzes. Das Kind wird mit seinem Problemverhalten als ein Teil des familiären Netzes bzw. Beziehungsgefüges gesehen und erfüllt in diesem System eine Funktion. Um eine Veränderung beim Kind zu erzielen, muss demnach die gesamte Familie mit einbezogen werden. Bei Auffälligkeiten, die eher in den Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen fallen, sind darüber hinaus auch funktionelle Therapien angezeigt. Bei diesen werden bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel Motorik, Wahrnehmung, Sprache oder Sensorik, gezielt trainiert und gefördert. Diese fallen häufig in den Bereich der Ergo-, Logo-, Moto- oder Physiotherapie. Psychopharmakotherapie. Bei einigen Störungsbildern und bestimmten Schweregraden ist eine medikamentöse Therapie angezeigt. Psychopharmaka greifen über die Beeinflussung bestimmter Neurotransmitter in die Hirnfunktionen ein. Bei vielen Störungsbildern ist aufgrund langjähriger Forschung bekannt, auf welche Neurotransmittersysteme eingewirkt werden muss, um Veränderungen zu erzielen. Es lassen sich verschiedene Klassen an Psychopharmaka unterscheiden, zum Beispiel Antidepressive oder Stimulantien. Siehe dazu auch Tabelle 18.2 des gedruckten Buches. Grundsätzlich müssen bei einer medikamentösen Therapie die möglichen Nebenwirkungen beachtet werden, die teilweise, insbesondere bei Langzeitbehandlungen, sehr gravierend sein können. Die Behandlung mit Psychopharmaka ist überwiegend in eine multimodale Behandlung, die aus mehreren Therapiebausteinen besteht, eingebettet. Dadurch ergeben sich, je nach Störungsbild, in der Regel langfristigere Behandlungserfolge, die nicht nur auf die Dauer der Medikation beschränkt sind. Abschnitt 18.6. Beschreibung einzelner Störungsbilder. Im Folgenden werden einige typische Störungsbilder beschrieben, die vom Säuglings- bis zum Grundschulalter entstehen und auftreten können. Sie stellen häufige Vorstellungsgründe bei Psychologen, Psychiatern, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder Beratungsstellen dar. Bei jedem Störungsbild werden neben der Symptomatik auch Erklärungen für die Entstehung und mögliche Behandlungsansätze aufgezeigt. Regulationsstörungen im Säuglingsalter. Schrei-, Schlaf- und Fütterstörungen. Säuglinge mit Regulationsstörungen haben altersunangemessene Schwierigkeiten, ihr Verhalten in Interaktionssituationen oder regulativen Kontexten anzupassen. Dieses äußert sich zum Beispiel durch unstillbares Schreien, Schlafstörungen oder Fütterprobleme. Das Verhalten wird von den Eltern in der Regel als sehr belastend erlebt und geht häufig mit einer dysfunktionalen Eltern-Kind-Interaktion einher. Viele Säuglinge zeigen passagierderartige Verhaltensweisen. Bei Regulationsstörungen ist die Symptomatik jedoch gravierender und äußert sich zum Beispiel durch stundenlanges Schreien, sehr häufiges nächtliches Aufwachen, übermäßige Verweigerung der Nahrung und eine dauerhafte generelle Unruhe. Der Tagesablauf der Betreuungspersonen des Säuglings ist dadurch sehr unregelmäßig und die gesamte Tagesplanung und Gestaltung dreht sich oft nur um das Kind. Die Eltern sind fortwährend damit beschäftigt, ihr Kind zu beruhigen, es zum Einschlafen oder Essen zu bringen, wodurch eine entspannte und harmonische Eltern-Kind-Interaktion häufig kaum möglich ist. Ursachen und begünstigende Faktoren. Als Ursache für eine Regulationsstörung wird zum einen ein schwieriges Temperament auf Seiten des Säuglings angenommen. Zusätzlich begünstigen biopsychosoziale Belastungen, zum Beispiel mütterliche psychische Probleme, Partnerschaftsprobleme, sozioökonomische Belastungen und Defizite hinsichtlich neurologischer, somatischer und psychischer Reifungsprozesse die Entstehung einer Regulationsstörung. Die Eltern der Säuglinge haben oftmals Schwierigkeiten, die Bedürfnisse und Signale des Kindes zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren, wodurch sich das Problemverhalten weiter aufschaukeln kann. Interventionsmöglichkeiten. Therapeutische Maßnahmen bei Regulationsstörungen zielen zunächst einmal darauf ab, die betroffenen Eltern sowohl physisch als auch psychisch zu entlasten. So ist es sinnvoll, übergangsweise eine Betreuung des Kindes durch andere Personen zu organisieren und die Mutter bzw. den Vater zu ermutigen, sich selber aus schwierigen Situationen mit dem Kind kurzzeitig zu entfernen, um sich Entlastung zu verschaffen. Dadurch ist es dem jeweiligen Elternteil möglich, sich zu beruhigen und eventuellen negativen und aggressiven Gefühlen dem Kind gegenüber entgegenzuwirken. Zusätzlich beinhaltet die Therapie häufig eine Schulung der Eltern, in der die angemessene Interpretation kindlicher Signale und der Umgang mit diesen vermittelt werden. Eltern sollten eine übermäßige Stimulation des Säuglings vermeiden, zum Beispiel ständiges Hin- und Herwiegen des Säuglings in Schreiphasen, die Umgebung reizarm gestalten und den Tagesablauf strukturieren, indem zum Beispiel Fütter- und Spielphasen deutlich voneinander getrennt werden. In einigen Fällen ist außerdem die Umstellung auf kuhmilchfreie Ernährung sinnvoll, wenn der Verdacht einer Kuhmilchproteinintoleranz besteht. Enuresis und Enkopresis. Enuresis und Enkopresis lassen sich unter dem Oberbegriff Störungen der Ausscheidung subsumieren. Sie bezeichnen ein altersunangemessenes Einnässen oder Einkoten und sind meistens auf das Kindes- und Jugendalter begrenzt. Bei beiden Störungsbildern müssen organische Ursachen für das Verhalten ausgeschlossen werden können, zum Beispiel anatomische Fehlbildung oder Harnwegsentzündungen. Aufgrund der Altersabhängigkeit der Angemessenheit des Verhaltens sollte eine Enuresis nicht vor dem 5., eine Enkopresis nicht vor dem 4. Lebensjahr diagnostiziert werden. Grundsätzlich lassen sich eine primäre und eine sekundäre Form der Störung unterscheiden. Bei der primären Form hatte das Kind die Blasen- bzw. Stuhlgangkontrolle noch nie erworben, während es beim sekundären Typus nach bereits erworbener Kontrolle zu einem erneuten Einnässen bzw. Einkoten kommt. Das Einnässen oder Einkoten geschieht gewöhnlich nicht absichtlich. Ursachen und begünstigende Faktoren. Als Ursache werden biologische und psychosoziale Faktoren vermutet. Für die Enuresis kommen dabei neben genetischen Faktoren eine generell geringe Blasenkapazität, eine übermäßige Harnproduktion, vor allem nachts, und eine funktionelle Blasenentleerungsstörung als weitere biologische Verursachungsfaktoren in Frage. Außerdem weisen Kinder, die nachts einnässen, einen sehr tiefen Schlaf auf und können Wecksignale schwerer wahrnehmen. Kritische Lebensereignisse, psychosozialer Stress und das Vorliegen anderer psychischer Störungen bei den betroffenen Kindern gelten als zusätzliche Risikofaktoren für die Entwicklung einer Enuresis oder für die Verschlimmerung der Symptomatik. Bei einer Enkopresis liegen auf biologischer Seite sehr häufig eine mangelnde Darmsensitivität und Darmkontrolle vor. Diese erschweren oder verhindern die willentliche Kotausscheidung, wodurch es zu unbeabsichtigtem Einkoten kommen kann. Außerdem kann eine zu frühe und zu strenge Sauberkeitserziehung dazu führen, dass Kinder aus Angst vor Misserfolgen keine natürliche Darmkontrolle entwickeln. Einige Kinder haben auch Hemmungen, an unbekannten Orten nach einer Toilette zu fragen oder ekeln sich dort vor den Toiletten, zum Beispiel in der Schule. Interventionsmöglichkeiten. Zur Behandlung der Enuresis kommen Medikamente zum Einsatz, die die Harnausscheidung oder Produktion verringern. Außerdem wird bei nächtlichem Einnässen häufig ein sogenannter Klingelapparat eingesetzt. Dabei wird in der Hose oder auf der Matratze des Kindes ein Sensor angebracht, der einen Alarm auslöst, sobald er feucht wird. Diese unangenehme Konsequenz auf das Einnässen führt zu einer Reduktion der Symptomatik. Kombiniert werden kann dieses Vorgehen auch mit dem Einhaltetraining, bei dem das Kind lernen soll, den Urin nach einsetzendem Harndrang zurückzuhalten, um so die Blasenkapazität zu vergrößern. Ein zusätzlicher Weckplan, bei dem das Kind in regelmäßigen Abständen nachts aufgeweckt und auf die Toilette hingewiesen wird, kann ergänzend eingesetzt werden. Diese Methoden stellen für die betroffenen Familien häufig eine enorme Belastung dar und erfordern viel Disziplin. Daher ist die Einbeziehung der Eltern in die Therapie und deren Betreuung durch den Therapeuten sehr zentral. Bei Kindern mit Enkopresis kommt es häufig zu Verstopfungen, denen zunächst durch Abführmittel und spezielle ballaststoffreiche Diätpläne entgegengewirkt werden sollte, um für eine Normalisierung des Stuhlgangs zu sorgen. Verhaltenstherapeutische Maßnahmen zielen darauf ab, das Kind bei erfolgreichem Stuhlgang zu verstärken oder durch den weiteren Einsatz von Abführmaßnahmen das Einkoten zu verhindern. Generell ist bei diesen Störungsbildern zu berücksichtigen, dass es in vielen Fällen zu spontanen Remissionen kommt. und dass die Störung in den seltensten Fällen dauerhaft besteht. Tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Bei den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen handelt es sich um Störungen, die in erheblichem Umfang vielfältige Dimensionen des Erlebens und Verhaltens beeinträchtigen. Kinder mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen weichen in ihrem Verhalten in sozialen Situationen erheblich von normalen Verhaltensweisen ab. Siehe dazu Heinrichs und Lohaus 2011. Die wichtigsten Störungsbilder, die zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen gezählt werden, sind autistische Störungen, wobei sich dabei insbesondere der frühkindliche Autismus und das Asperger-Syndrom unterscheiden lassen. Frühkindlicher Autismus. Der frühkindliche Autismus ist durch qualitative Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie durch eingeschränkte Interessen und Aktivitäten gekennzeichnet. Die Störung beginnt in der frühesten Kindheit und tritt bei Jungen häufiger auf als bei Mädchen. Den betroffenen Kindern fehlt es an sozialen, kognitiven, sprachlichen und motorischen Kompetenzen, die in sozialen Interaktionen relevant sind. Sie sprechen häufig gar nicht oder nur sehr eingeschränkt, suchen weder verbal noch nonverbal Kontakt zu anderen Menschen und fallen oft durch stereotype Handlungen und Interessen auf, zum Beispiel durch sich ständig wiederholende motorische Bewegungen oder eine Sammelleidenschaft für ungewöhnliche Gegenstände, wie beispielsweise Knöpfe. Autistische Kinder halten oft stark an zwanghaften Ritualen fest, reagieren auf Veränderungen in ihrer Umgebung verunsichert und scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben. Der frühkindliche Autismus ist nicht heilbar und besteht bis ins Erwachsenenalter fort. Asperger-Syndrom. Kinder mit Asperger-Syndrom zeigen deutlich geringere Beeinträchtigungen. Sie haben in der Regel durchschnittliche kognitive Fähigkeiten und weisen kaum Auffälligkeiten hinsichtlich der produktiven Sprache auf. Sie wirken motorisch jedoch äußerst ungeschickt und plump und verhalten sich in sozialen Situationen unangemessen. Sie haben Schwierigkeiten, ihr Verhalten und ihre Sprache dem Kontext und dem Interaktionspartner anzupassen, obwohl sie sich Beziehungen zu anderen durchaus wünschen. Ihr nonverbales Verhalten gleicht dem frühkindlicher Autisten und auch sie fallen durch stereotypes Verhalten und eingeschränkte Aktivitäten und Interessen auf. Neben diesen beiden Störungsbildern gibt es andere tiefgreifende Entwicklungsstörungen, wie zum Beispiel das Rett-Syndrom, bei dem es sich um eine seltene Störung handelt, die fast ausschließlich bei Mädchen auftritt und die mit einer regressiven Entwicklung bereits erworbener Fähigkeiten verbunden ist. Ursachen und begünstigende Faktoren. Als Ursache für autistische Störungen, insbesondere für den frühkindlichen Autismus, sind in erster Linie genetische Faktoren zu nennen. Umweltfaktoren, wie zum Beispiel die Eltern-Kind-Interaktion, können eine autistische Störung nicht auslösen oder hervorrufen, sondern nur den Verlauf und den Schweregrad mitbestimmen. Autistische Kinder weisen strukturelle Veränderungen im Gehirn auf, wodurch autistische Störungen auch als Hirnfunktionsstörungen angesehen werden. Interventionsmöglichkeiten. Die Behandlung sollte möglichst früh, das heißt im Kleinkindalter, beginnen. Grundsätzlich gibt es jedoch bisher keine Therapie, die eine autistische Störung heilen kann. Therapieprogramme zielen darauf ab, den Verlauf der Störung in positiver Weise zu beeinflussen und die Symptomatik zu lindern. So werden autistische Kinder vor allem mittels verhaltenstherapeutischer Methoden hinsichtlich der Sprachentwicklung und der Entwicklung sozialer, kommunikativer und lebenspraktischer Fähigkeiten gefördert. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Therapie an den bestehenden Kompetenzen der Kinder ansetzt und Schritt für Schritt neue Fähigkeiten aufbaut. Ein Trainingsinhalt besteht beispielsweise darin, mentale und emotionale Zustände anderer Personen anhand von Gesichtsausdrücken auf Fotos zu erkennen, um so Fähigkeiten der Theory of Mind zu fördern. Ausführlicher beschrieben ist die Theory of Mind in Kapitel 9. Medikamente werden in der Therapie nur eingesetzt, um Begleitsymptome wie zum Beispiel aggressives und selbstverletzendes Verhalten zu beeinflussen. Die Kernsymptome autistischer Störungen sind medikamentös nicht behandelbar. Angststörungen. Ängste sind im Kindesalter zunächst einmal als normal und entwicklungstypisch einzuschätzen. So haben viele Kinder beispielsweise Angst vor der Dunkelheit, vor dem Alleinsein oder vor fremden Menschen. Je nach Dauer, Intensität und angstauslösender Bedingung können sich Ängste aber auch zu einer behandlungsbedürftigen Angststörung entwickeln. Es lassen sich zahlreiche Formen von Angststörungen unterscheiden, die hier nicht im Einzelnen aufgeführt werden sollen. Es gibt phobische Störungen, die sich auf bestimmte Objekte oder Situationen beziehen, und generelle Angststörungen, die durch überdauernde Angstzustände gekennzeichnet sind. Eine Phobie kann sich zum Beispiel auf bestimmte Tiere, auf Gewitter oder auf den Zahnarztbesuch richten. Soziale Phobien bzw. Störungen mit sozialer Ängstlichkeit beinhalten die unverhältnismäßige Angst vor fremden Personen und bei älteren Kindern die Angst vor einer Bewertung durch andere Personen in einer Leistungssituation, zum Beispiel Sprechen vor der Klasse. Im Kindesalter kommt zusätzlich der Trennungsangst eine wichtige Bedeutung zu. Diese äußert sich durch eine übermäßige Angst, sich von der Bezugsperson zu trennen, oder durch die übertriebene Sorge, dass der Bezugsperson etwas zustoßen könnte. Bis zu einem Alter von 2 bis 3 Jahren tritt diese Form der Angst bei vielen Kindern auf. Bleibt sie jedoch länger bestehen oder erreicht eine übermäßige Intensität, so kann die Diagnose einer emotionalen Störung des Kindes mit Trennungsangst gestellt werden. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs zu Zwangsverhalten. Exkurs: Zwangsverhalten im Kindesalter. Neben Zwangsgedanken stellen Zwangshandlungen die beiden Hauptsymptome der Zwangsstörung dar. Dabei bestehen enge Bezüge zu den Angststörungen, da beispielsweise beim Unterlassen der Rituale Unwohlsein, Anspannung oder Angsterleben auftreten. Siehe Petermann, Merker, Lutz und Stangier, 2011. Die Erkrankung beginnt meist im Jugend- oder Erwachsenenalter. Aber auch Kinder können unter Zwängen leiden. Gleichzeitig ist jedoch festzuhalten, dass Rituale oder sich wiederholende Verhaltensweisen in der Kindheit sehr verbreitet sind. Laut Untersuchungen von Evans et al. 1987 zeigen etwa 60% der 24- bis 59-monatigen Kinder den Berichten der Eltern zufolge Verhaltensweisen wie perfektionistisch zu befolgende Routinen zur Schlafenszeit oder ausgeprägte Vorlieben, Speisen auf eine bestimmte Art zu essen. Bei noch jüngeren oder älteren Kindern sind diese Verhaltensweisen weitaus seltener und in einer geringeren Intensität zu beobachten. Daher ist davon auszugehen, dass entsprechende rituelle Verhaltensweisen nicht als pathologisch, sondern lediglich als zwangsähnliche Verhaltensweisen anzusehen sind, die zur normalen Entwicklung gehören. Vermutlich kann man davon ausgehen, dass durch diese Verhaltensweisen eine gewisse Funktion erfüllt wird. So geht beispielsweise Kopp 1989 davon aus, dass zwangsähnliche Verhaltensweisen das Kind bei der Entwicklung der Selbstkontrolle und der Emotionsregulation unterstützen, weil sie dem Kind ein Gefühl der Kontrolle ermöglichen, sowie Struktur und Sicherheit geben. Exkurs Ende. Ursachen und begünstigende Faktoren. Als biologische Ursachen sind zum einen genetische Faktoren, zum anderen auch eine reduzierte physiologische Erregungsschwelle zu nennen. Letztere kann dazu führen, dass Kinder in stressreichen oder angstauslösenden Situationen schneller und stärker physiologisch reagieren und dadurch in ihrem Denken und Verhalten gehemmt werden. Außerdem scheinen neben Temperamentsmerkmalen und einer generellen Schüchternheit seitens der Kinder auch die Eltern einen Einfluss auf die Entwicklung einer Angststörung zu haben. Eltern können zum Beispiel durch überbehütendes und zu sehr beschützendes Verhalten verhindern, dass die Kinder selbst Strategien entwickeln, um Probleme zu lösen und angstauslösende Situationen zu bewältigen. Außerdem wirken Eltern, die selbst sehr ängstlich sind oder sogar unter einer Angststörung leiden, als Modell für ihre Kinder und begünstigen so, dass sich die Kinder in ähnlich ängstlicher Weise verhalten. Wenn Kinder einmal in den Kreislauf überängstlichen Verhaltens geraten sind, setzt sich dieses häufig aufgrund dysfunktionaler kognitiver Verzerrungen fort. Sie bewerten Situationen oft als bedrohlicher, als sie tatsächlich sind, und unterschätzen ihre eigenen Fähigkeiten, die Situation zu meistern. Dadurch meiden sie potenziell angstauslösende Situationen, wodurch sich die negativen Erwartungen in Zukunft voraussichtlich weiter verstärken. Interventionsmöglichkeiten. Therapeutisch kann den Kindern bei entsprechender Indikation durch Psychopharmaka geholfen werden. Angstlösende Medikamente sollten jedoch nur in Kombination mit einer psychotherapeutischen Behandlung eingesetzt werden. Bei kindlichen Angststörungen kommen oft verhaltenstherapeutische Methoden zum Einsatz. Dazu zählt zum einen die Exposition, bei der eine schrittweise oder abrupte Konfrontation mit dem angstauslösenden Reiz das sonst stattfindende Vermeidungsverhalten unbegründet erscheinen lässt und die Angst reduziert wird. Die betroffenen Kinder werden außerdem verstärkt, wenn sie es schaffen, ihre Angst angemessen zu bewältigen und sollen durch Selbstbeobachtungen und Selbstinstruktionen schrittweise die angstauslösenden Situationen meistern. Die Kinder sollen sich dabei in der angstauslösenden Situation beobachten und ihre Gedanken und Gefühle schildern. Ungünstige Gedanken sollen dann erkannt und in günstige umgewandelt werden. Durch gezielte Selbstinstruktionen lernen die Kinder, sich selber zu günstigem Verhalten anzuleiten und damit die Angst zu überwinden. Zusätzlich können auch Rollenspiele, durch die zum Beispiel soziale und Problemlösekompetenzen erworben werden, und Entspannungsverfahren bei der Angstreduktion helfen. Hyperkinetische Störungen. Hyperkinetische Störungen sind durch eine Symptomtrias aus Hyperaktivität, Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörung gekennzeichnet. Hyperaktives Verhalten äußert sich durch eine exzessive Ruhelosigkeit, die vor allem in Situationen auftritt, die eigentlich Ruhe erfordern. In der Schule fallen hyperaktive Kinder beispielsweise dadurch auf, dass sie auf ihrem Stuhl herumzappeln, unaufgefordert aufstehen und herumlaufen, lärmen und sehr redselig sind. Impulsives Verhalten äußert sich beispielsweise dadurch, dass die Kinder nicht abwarten können, bis sie an der Reihe sind und anderen ins Wort fallen. Die gestörte Aufmerksamkeit macht sich durch die mangelnde Fähigkeit, sich längerfristig auf eine Aufgabe zu konzentrieren, bemerkbar. Die Kinder brechen Tätigkeiten nach kurzer Zeit ab und gehen zu einer anderen über, sind durch äußere Reize sehr schnell ablenkbar, machen häufig Flüchtigkeitsfehler und können Handlungen nur schwer planen und organisieren. Innerhalb der hyperkinetischen Störungen lassen sich verschiedene Subtypen unterscheiden, bei denen entweder alle drei Symptombereiche, nur die Aufmerksamkeitsstörung oder nur die Hyperaktivität gemeinsam mit Impulsivität vorliegen. Ursachen und begünstigende Faktoren. Nach Angaben von Döpfner, Fröhlich und Lehmkuhl 2000 wird als Ursache eine Kombination aus biologischen und psychosozialen Faktoren angenommen, wobei den biologischen Aspekten der größere Stellenwert zukommt. Eine genetische Disposition führt zu einer Störung des Neurotransmitterstoffwechsels im Gehirn. Auf neuropsychologischer Ebene kommt es in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Affektregulation oder Arbeitsgedächtnis, zu Störungen der Selbstregulation, die wiederum die gerade beschriebenen, nach außen sichtbaren Symptome hervorrufen. Diese Symptome bewirken eine Zunahme der negativen Interaktionen mit anderen Personen, beispielsweise den Eltern, Lehrern und Gleichaltrigen. Liegen zusätzlich ungünstige Bedingungen in der Schule, zum Beispiel große Klassen mit hohem Geräuschpegel, oder in der Familie, zum Beispiel ungünstiges Erziehungsverhalten der Eltern vor, kann sich die Symptomatik weiter verschlimmern. Interventionsmöglichkeiten. Bei hyperkinetischen Störungen ist in der Regel eine multimodale Behandlung indiziert. Eine medikamentöse Therapie mit Psychostimulantien ist vor allem im Falle einer schwerwiegenden und situationsübergreifenden Symptomatik angezeigt. Stimulantien greifen in den Neurotransmitterhaushalt des Gehirns ein und verbessern die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit. Das führt dazu, dass die betroffenen Kinder in der Lage sind, ihr Verhalten besser zu organisieren und zu kontrollieren. Die medikamentöse Behandlung sollte durch andere psychotherapeutische und edukative Maßnahmen begleitet werden. Eltern, Lehrer und andere relevante Personen sollten über die Störung aufgeklärt und zugleich beraten werden. Die Eltern werden dabei angeleitet, kompetentes Erziehungsverhalten, zum Beispiel durch angemessene Verstärkung positiven Verhaltens, einzusetzen und eine positivere Eltern-Kind-Interaktion aufzubauen, indem sie beispielsweise ihre Aufmerksamkeit auf die positiven Interaktionen mit ihrem Kind richten. Die Kinder sollen unter anderem durch den Einsatz von Selbstinstruktionstrainings und Selbstmanagement-Techniken zu einer Verhaltensänderung gebracht werden, die dauerhaft auch in zukünftigen Situationen bestehen bleibt. Diese kann durch Token- und Verstärkersysteme mittels der Belohnung positiven Verhaltens zusätzlich gefördert werden. Darüber hinaus führt eine Beratung und Anleitung beteiligter Erzieherinnen und Lehrerinnen dazu, dass auch in Kindergarten und Schule adäquat mit dem Problemverhalten umgegangen wird, sodass eine Reduktion der Symptomatik begünstigt wird. Aggressiv-oppositionelles Verhalten. Altersunangemessenes und andauerndes, aggressives, dissoziales und aufsässiges Verhalten wird als Störung des Sozialverhaltens bezeichnet. Verhaltensweisen, die unter anderem bei diesem Störungsbild auftreten, sind ein hohes Ausmaß an Streitereien mit anderen, Tyrannisieren, Grausamkeiten gegenüber anderen Menschen oder Tieren, Feuerlegen, Stehlen, häufiges Lügen, Schule schwänzen, Weglaufen von zu Hause, Destruktivität gegenüber dem Eigentum anderer, sehr häufige und schwere Wutausbrüche, Ungehorsam gegenüber Eltern und anderen Autoritätspersonen. Kinder und Jugendliche, die eine Störung des Sozialverhaltens aufweisen, zeigen demnach Verhaltensweisen, die soziale Normen oder Gesetze verletzen und die Grundrechte anderer missachten. Fehlen schwere, delinquente und aggressive Verhaltensweisen, liegt jedoch ein aufsässiges, ungehorsames und trotziges Verhalten vor, so wird nach dem MAS eine Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten diagnostiziert. Diese Störung beginnt vor dem 9. Lebensjahr und wird häufig als Vorläufer der Störung des Sozialverhaltens eingeordnet. Diese Kinder zeigen ein durchgehend negativistisches, provokatives, aufsässiges und feindseliges Verhalten, begehen jedoch keine schwerwiegenden Verletzungen der Rechte anderer. Sie haben häufig eine geringe Frustrationstoleranz, missachten die Anweisungen von Erwachsenen und schieben die Verantwortung für ihre Schwierigkeiten anderen zu. Ursachen und begünstigende Faktoren. Es gibt unterschiedliche Ansätze, die versuchen, aggressiv-oppositionelles Problemverhalten zu erklären. Von Dodge und Schwarz 1997 wird angenommen, dass die betroffenen Kinder eine verzerrte sozial-kognitive Informationsverarbeitung aufweisen. Diese führt dazu, dass mehrdeutige Situationen häufig als feindselig und bedrohlich interpretiert werden und so zu einer Abwehrhaltung bzw. zu aggressivem Verhalten führen. Darüber hinaus wird angenommen, dass Kinder mit einem schwierigen Temperament generell ein erhöhtes Risiko haben, eine Störung des Sozialverhaltens zu entwickeln. Biologische Besonderheiten wie ein niedriges Aktivierungsniveau und ein erhöhter Testosteronspiegel können zusätzlich die Entwicklung dieser Störung begünstigen. Daneben werden vor allem familiäre und soziale Faktoren als Erklärung herangezogen. So kann sich aus lerntheoretischer Sicht ein ungünstiges Verstärkungsverhalten relevanter Personen dahingehend auswirken, dass aggressives Verhalten erlernt und aufrechterhalten wird. Wenn Kinder durch ihr aggressives Verhalten eine positive Konsequenz erfahren, zum Beispiel wenn die Mutter nach langem Quengeln und Toben dem Kind nachgibt und ihm den ersehnten Lutscher kauft, wenn sich durch aggressives Verhalten negative Konsequenzen abwenden lassen, zum Beispiel wenn das Kind durch aufsässiges Verhalten umgehen kann, sein Zimmer aufzuräumen, oder wenn andere Personen als Modell dienen, zum Beispiel aggressives Verhalten der Eltern, kann dieses die Ausbildung einer Störung des Sozialverhaltens begünstigen. Liegen innerhalb einer Familie ungünstige Bedingungen wie ein niedriger sozioökonomischer Status, delinquentes Verhalten der Eltern, Missbrauch oder Vernachlässigung und eine unsichere Bindung des Kindes zu den Eltern vor, ist dieses zusätzlich als ursächlich oder aufrechterhaltend einzustufen. Schließlich kann die Störung auch durch Beziehungen zu anderen aggressiven Gleichaltrigen begünstigt werden. Interventionsmöglichkeiten. Um zu verhindern, dass aggressives Verhalten im Kindesalter mit dem Eintritt ins Jugend- und Erwachsenenalter in Delinquenz mündet, sollten Interventionen frühzeitig ansetzen. Mehr zu Delinquenz in Kapitel 19. Dabei kommen Kind- und/oder elternzentrierte Maßnahmen zum Einsatz. Auf Seiten der Eltern soll ein adäquates Erziehungsverhalten implementiert werden. Dieses beinhaltet unter anderem die Anleitung der Eltern, positive Konsequenzen auf gewünschtes Verhalten folgen zu lassen und angemessene negative Konsequenzen bei unerwünschtem Verhalten einzusetzen. Zum Beispiel die Anwendung einer Auszeit und das klare und angemessene Setzen von Grenzen. Die Kinder sollen durch verhaltenstherapeutische Maßnahmen soziale Kompetenzen vermittelt bekommen, indem sie beispielsweise lernen, eigene Forderungen ohne Gewalt durchzusetzen und ohne aggressives Verhalten sicher aufzutreten. Darüber hinaus beinhaltet die Therapie die Vermittlung adäquater Problemlösefertigkeiten und die Reduzierung kognitiver Verzerrungen bei der Informationsverarbeitung. Die Kinder sollen lernen, sich an Regeln zu halten, eigene und fremde Emotionen richtig wahrzunehmen und angemessen damit umzugehen. Eine medikamentöse Behandlung ist nur bei Begleiterscheinungen, zum Beispiel hyperkinetischen Symptomen, angezeigt. Umschriebene Entwicklungsstörungen. Umschriebene Entwicklungsstörungen werden auch als Teilleistungsschwächen bezeichnet und sind durch isolierte Funktions- und Reifungsstörungen in einzelnen Entwicklungsbereichen bei sonst altersgerechter Entwicklung gekennzeichnet. Sie beziehen sich auf die Funktionsbereiche des Sprechens bzw. der Sprache, der Motorik und schulischer Fähigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, in denen trotz angemessener Förderung, hinreichender Intelligenz und physischer und psychischer Gesundheit kein altersgerechtes Leistungsniveau erreicht wird. Um von einer umschriebenen Entwicklungsstörung sprechen zu können, müssen die Leistungen in einem spezifischen Leistungsbereich sowohl eine Diskrepanz zu den Leistungen der Bezugsgruppe als auch zur vorhandenen Intelligenz aufweisen. Gemäß ICD-10 fallen unter die umschriebenen Entwicklungsstörungen Störungen des Sprechens und der Sprache, schulischer Fertigkeiten, motorischer Funktionen und die kombinierten umschriebenen Entwicklungsstörungen. Auf die zentralen Störungsbereiche wird im Folgenden eingegangen. Sprach- und Sprechstörungen. Sprach- bzw. Sprechstörungen können sich auf die Sprachproduktion, zum Beispiel Artikulations- bzw. Lautbildungsstörung oder expressive Sprachstörung, und/oder das Sprachverständnis, zum Beispiel rezeptive Sprachstörung, beziehen. Den betroffenen Kindern gelingt es dabei nicht, altersangemessen einzelne Laute, Wörter oder Sätze zu artikulieren. Sie haben ein eingeschränktes Vokabular, finden oft nicht die passenden Wörter und es kommt zu grammatikalischen Fehlern. Eine Störung des Sprachverständnisses äußert sich dadurch, dass die Kinder im Altersvergleich zu wenige Wörter verstehen, Begriffe verwechseln und grammatikalische Strukturen von Sätzen nicht erkennen. Das alleinige Auftreten einer Störung des Sprachverständnisses ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da die Entwicklung der Sprachproduktion nur dann ungestört ablaufen kann, wenn Sprache auch angemessen verstanden wird. Grundsätzlich sollte bei allen Formen von Sprach- und Sprechstörungen ausgeschlossen werden, dass die Auffälligkeiten aufgrund mangelnder kognitiver Fähigkeiten, zum Beispiel geistiger Behinderung, oder organischer Ursachen, zum Beispiel mangelnden Hörvermögens, auftreten. Sprach- und Sprechstörungen können sich auf die gesamte weitere Entwicklung von Kindern auswirken, da sie bei fehlender oder misslungener Behandlung oft zu schulischen Problemen sowie zu emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten führen. Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen. Eine umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen ist durch grob- und feinmotorische Ungeschicklichkeit, ein im Altersvergleich schlechtes Koordinationsvermögen und körperliche Ungeschicklichkeit gekennzeichnet. Die Bewegungen der betroffenen Kinder wirken plump und ungeschmeidig. Häufig lassen sich auch Gleichgewichtsstörungen beobachten. So fällt es den Kindern beispielsweise schwer, auf einem Bein zu stehen, sich die Schuhe zuzubinden oder ein Puzzle zu legen. Auch bei diesem Störungsbild müssen kognitive und organische Faktoren als Ursache ausgeschlossen werden. Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten. Die umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten beziehen sich auf Auffälligkeiten in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen. Die betroffenen Kinder zeigen Leistungen, die deutlich hinter denen von Gleichaltrigen und unter dem aufgrund der Beschulung zu erwartenden Niveau liegen und die im Vergleich zu ihren kognitiven Fähigkeiten zu gering sind. Eine Lesestörung äußert sich dadurch, dass die Lesegeschwindigkeit sehr niedrig ist, dass einzelne Wörter oder Wortteile ausgelassen, ersetzt, verdreht oder hinzugefügt werden und dass beim Lesen die Zeile im Text verloren wird. Auch hinsichtlich des Textverständnisses zeigen sich Defizite, da das Gelesene oft nicht inhaltlich wiedergegeben oder zusammengefasst werden kann und da Fragen zum Text oft mit allgemeinem Wissen anstatt mit Inhalten des Textes beantwortet werden. Lesestörungen gehen häufig mit Rechtschreibstörungen einher, die jedoch auch isoliert auftreten können. Dabei fallen die Kinder durch Fehler auf, die beispielsweise durch das Vertauschen von Buchstaben, zum Beispiel B und D, durch Fehler hinsichtlich der Reihenfolge von Buchstaben eines Wortes oder durch die Auslassung einzelner Buchstaben gekennzeichnet sind. Es werden auch ähnlich klingende Buchstaben verwechselt, zum Beispiel G und K, und Dehnungen, zum Beispiel bei I oder H, sowie die Groß- und Kleinschreibung werden nicht beachtet. Die Fehlertypen unterscheiden sich je nach Alter und Klassenstufe des Kindes. Liegt eine Rechenstörung vor, zeigen sich im Vergleich zu anderen Kindern der Alters- und Klassenstufe Beeinträchtigungen der Rechenfertigkeiten. Diese beziehen sich in der Regel auf die grundlegenden mathematischen Operationen, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, sowie auf das generelle Verständnis für Zahlen und numerische Werte. Ursachen und begünstigende Faktoren. Als Ursachen für umschriebene Entwicklungsstörungen werden neben genetischen Faktoren neurophysiologische Besonderheiten und Störungen der Informationsverarbeitung angenommen. Daneben kommen auch psychosoziale Bedingungen zum Tragen, die neben der Entstehung vor allem auch den Verlauf der Störung beeinflussen, zum Beispiel familiäre Belastungen. Interventionsmöglichkeiten. Therapeutisch begegnet man umschriebenen Entwicklungsstörungen in der Regel mit funktionellen Methoden, durch die die betroffenen Entwicklungsbereiche gezielt gefördert werden. Bei Sprach- und Sprechstörungen werden logopädische Trainings eingesetzt, die vor allem die Lautbildung, die Artikulation, das Vokabular und auch das Sprachverständnis unterstützen sollen. Motorische Defizite werden durch physio-, ergo- und mototherapeutische Methoden behandelt, die zum Beispiel das Gleichgewichtsempfinden, die Auge-Hand-Koordination oder die Kontrolle muskulärer An- und Entspannung fördern. Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten werden durch lerntherapeutische Maßnahmen behandelt. Hier werden die konkreten Schwierigkeits- und Fehlerbereiche zunächst im Rahmen einer umfangreichen Diagnostik abgeklärt, um diese dann durch die Therapie systematisch aufzugreifen. Bei Rechenstörungen wird beispielsweise durch den Einsatz anschaulicher und konkreter Materialien ein Verständnis für Zahlen, Mengen und mögliche Rechenoperationen vermittelt. Die Rechtschreibung kann unter anderem durch das Erlernen lautorientierten Schreibens und durch die Vermittlung von Regelwissen, zum Beispiel in Bezug auf Groß- und Kleinschreibung, gefördert werden.